EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Herzlich willkommen, liebe Retail-Community, zu einer neuen Folge des EHI-Podcasts. Wenn du heute einen Supermarkt betrittst, erwartest du alles gleichzeitig. Die perfekte Auswahl, volle Regale, freundliche Mitarbeiterinnen, regionale Produkte, niedrige Preise, Self-Checkout ohne Stress und natürlich alles zugleich. Während wir Kundinnen ehrlicherweise auch immer anspruchsvoller werden, kämpfen Händlerinnen gleichzeitig mit Ladendiebstahl, Personalmangel und explodierenden Kosten. Genau darüber sprechen wir heute mit jemandem, der mittendrin steht. Bei mir zu Gast ist Björn Fromm, Unternehmer, Kaufmann und Betreiber von drei Edeka-Märkten in Berlin. Jemand, der den Blick hinter den Kulissen sehr genau kennt. Wir sprechen heute ehrlich über Sicherheit im Handel, über Fachkräftemangel, über Führung und Verantwortung und auch darüber, warum der Einzelhandel gerade an vielen Stellen unter Druck steht. Ich verspreche euch, das wird richtig spannend und sage herzlich willkommen Björn. Wie schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo Anja. Ja, ich freue mich sehr, heute bei dir sein zu dürfen und freue mich auf unser Gespräch.
Ich hatte gehört, gelesen, vorrecherchiert, dass du ein Team aus über 30 Nationen betreust in deinen Märkten. Wie hast du die alle zusammengetrommelt?
Ja, das hast du gut recherchiert. Ist auch gar kein Werbeslogan von mir oder von uns, aber eine Auszubildende durfte das raussuchen und seitdem haben wir das auch irgendwie sehr präsent als Zahl bei uns. Und ich glaube, es ist insgesamt Realität. Wir stellen jeden ein, Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, alles egal. Wir freuen uns über Menschen und dann kommen in Berlin eben so viele Menschen verschiedener Kulturen, Herkünfte zusammen. Ist ein buntes Team, macht aber auch Spaß.
Was treibt dich jeden Tag auf die Fläche?
Es ist beiderlei. Also es ist zum einen natürlich die Ware als Lebensmittelhändler. Es macht einfach Spaß, die verschiedenen Kulturen, Ernährungsweisen und Teil davon zu sein, das handeln zu dürfen. Klar, man muss doch auf den Standardjoghurt und die Standardbutter und Toastbrot ins Regal räumen. Ist jetzt nicht jeden Tag romantisch, aber ich glaube, insgesamt ist Lebensmittel einfach ein tolles Thema. Und zum anderen sind es die Menschen. Das sind natürlich auch die Kunden, aber ich möchte gar nicht vergessen, auch die vielen tollen Kollegen, die man hat, mit denen man jeden Tag arbeiten darf. Und auch da ist nicht jeden Tag alles Sonnenschein und man hat auch mal Streit und Ärger, aber dieses Miteinander, man entscheidet was, man baut was auf, ein Aufbau, eine Idee, einen Umbau. Und dann sieht man nach Stunden, Tagen, Wochen sehr schnell, wow, war das gut, war das nicht gut. Also mit Menschen, mit Ware, mit schnellem Feedback, Traumberuf.
Mensch, das ist eine Berufung. Wahnsinn, das hört man ja auch nicht so oft, ne? Wir haben ja gesagt, wir haben so drei Themenfelder, der Ladendiebstahl, die Sicherheit, der Fachkräftemangel, Kolleginnen zu finden, ne? Auch die Schere von uns Kundinnen draußen, denn das ist auch nicht einfach. Wir starten mit dem Ladendiebstahl. Die Zahlen sprechen ja für sich und auch wir vom EAI erheben ja Studien dazu. Was erlebst du ganz persönlich so in den Berliner Märkten? Hat sich da das Bild gewandelt in den letzten Jahren?
Ja, also die Zahlen sind schon ehrlich gesagt dramatisch und so die persönliche Entwicklung, also es wird einfach immer schlimmer und auch seit Jahren und da gibt es auch nicht diesen einen Knick oder diesen einen Moment. Schauen wir uns die Zahlen, die auch veröffentlicht sind, aus 2024 an, 3 Milliarden, also ich meine, wenn man das mal runterbricht, auch auf jeden Bürger, ist richtig Geld. Auch Geld, was uns allen fehlt, also nicht nur mir als Unternehmer, letztlich auch jedem Kunden. Irgendwer muss es ja bezahlen und auch dem Staat durch Steuereinnahmen. Es wird einfach immer schlimmer im Gefühl, ja, seit Jahren. Da kann man über Corona und über Krieg und über Lebensmittelinflation sprechen. Es hat damit, finde ich, relativ wenig zu tun. Es steigt einfach.
Aber auch die Art des Täters, das Täterprofil, das hat sich auch geändert. Also man hört das ja auch von anderen Bereichen, dass es eher ja schon fast eine Branchenkriminalität ist.
Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, dann hat der Seniorenverband sich gleich beschwert, dass ich sage, deswegen, es können als Beispiel, beispielhaft könnte es die ältere Dame, der ältere Herr, ich habe liebevoll damals die Oma gesagt, die sich irgendwie aus Langeweile, aus Sport, aus vielleicht auch Verwirrtheit eine Tafel Schokolade einsteckt. Das ist absolut nicht in Ordnung, gibt es ja auch erstmal außer gesundheitlicher Gründe keine Entschuldigung. Aber die gab's und jetzt mitgesprochen natürlich auch den Erwachsenen und dass der Fünfklässler, der eine Mutprobe macht, die gab's vor 10 Jahren, die gab's vor 30 Jahren und wahrscheinlich auch vor 100 Jahren. Und seitdem es SB-Lebensmittelmärkte gibt sozusagen oder andere Handelskonzepte, das war immer nicht in Ordnung, aber das war immer, glaube ich, irgendwie miteinander, war einfach auszuhalten. Und die vergangenen Jahre spüre ich, und ich unterhalte mich doch viel mit Kollegen, also Berufskollegen, die, sage ich mal, eher aus ländlichen Regionen kommen, wo ich immer dachte, naja gut, Berlin ist so schlimm, aber wenn ich meinen Kollegen, Kollegen aus dem Land irgendwo anrufe, da ist gar nicht so schlimm. Das Gegenteil, die sagen mir, nee, hör auf. Denk nicht, du bist was Besonderes in Berlin. Es ist ja auf dem Land mitunter genauso schlimm. Es gibt sicherlich Hotspots. Und die berichten alle plus minus das Gleiche. Ja, es sind die Täterinnen und Täter, die es immer schon gab. Aber es ist Bandenkriminalität. Es sind die Banden, die jetzt nicht mit Walkie-Talkies und Strommasken und höchst durchgestylt irgendwie den Überfall oder in dem Fall den Diebstahl planen. Ganz niederschwellig. 2, 3 Leute, einer guckt, wo ist der Security, wenn es einen gibt. Der andere belatscht eine Kassiererin, einen Kassierer, dass die ja nichts machen können, weil sie im Gespräch verwickelt sind. Und der dritte geht nach hinten, hat eine Reisetasche, reißt die auf, nimmt 30 Mal Kaffee, alle gehen und fertig. Und da geht's nicht um Selbstversorgung, da geht's nicht um Mundraub, da geht's wirklich um Kriminalität und Bandendiebstahl. Und das kostet uns alle richtig Geld.
Natürlich richtig Geld. Und vor allem, wie du ja eingangs sagst, ich meine, du liebst deine Lebensmittel. Und das tut ja auch weh, wenn das einem einfach weggenommen wird. Was meinst du, ist das der Punkt, dass die gestiegenen Lebenshaltungskosten Grund spielen? Also dass man sagt, ne, alles wird teurer, dann nehme ich es mir halt?
Also ja, ich habe jetzt zu meinem Käse oder zur Konserve oder zu was auch immer nicht so eine emotionale Bindung, dass ich jetzt in die Ecke gehe und weine, wenn die...
Ach,
genau.
Das klang aber so.
Aber du sprichst es schon gut an. Natürlich tut es, also im Portemonnaie weh. Und natürlich tut es auch weh, weil die Begleiterscheinungen ja nicht sind, dass die nur eine Reisetasche nehmen und es reinwerfen. Durchaus, wenn die erwischt werden, um sich schlagen, das Messer ziehen, die Waffe, alles erlebt. Und auch nicht nur einmal. Also ich suche jetzt nicht gerade das einmal erlebte Lebensbeispiel. Da könnte ich von mehreren erzählen. Also die Brutalität auch beim Erwischtwerden, auch die ist gewaltig. Ja, das ist einfach somit ein finanzielles Problem, was letztlich ja auch von allen getragen wird. Also ich meine, wenn bei mir was geklaut wird, dann ist es weg. Und wie du sagst, emotional ist mein Käse weg. Okay, ich kann einen neuen kaufen. Aber dieser Dieb, der wird doch trotzdem nicht das selber konsumieren, er wird es weiterverkaufen. Und das versteht Politik, glaube ich, noch gar nicht. Da hatte ich immer wieder Gespräche, na, Herr Fromm ist ja für Sie doof, aber Hand aufs Herz, Sie werden es überleben. Sag ich, okay, ihr habt gar nicht verstanden, worum es geht. Dieser, nehmen wir da ein Käsebeispiel, der wird jetzt, in der Regel ist es eher ein Deo oder Alkohol oder Kaffee und so weiter, wird auf einer Online-Plattform oder selbst in Berlin auf Wochenmärkten, kannst du dir ansehen, sind ganze Stände mit Lebensmitteln, mit Deos, wo ich denke, wo soll die auch herhaben und verkaufen die zu Preisen, da kann ich sie vielleicht gerade so einkaufen. Es kann nur Diebstahlware sein und der Dieb führt sicherlich keine Umsatzsteuererklärung ab, keine Einkommensteuererklärung. Und der Konsument, der am Ende die Diebesware kauft, zahlt dadurch auch bei niemandem Steuern. Also es gehen dem Staat Steuereinnahmen. Und wenn wir bei 4 Milliarden Diebstahl, rechnen mal hoch, wann da, was da an Umsatzsteuern fehlt, was an Einkommensteuer fehlt. Weil der Konsument wird dieses Produkt ja nicht nochmal für den gleichen Konsum kaufen. Er hat es ohne Steuern gekauft. Und ich glaube, das müsste man viel öfter erzählen, dass auch politisch Verantwortliche mal merken, ach je, das ist ja gar nicht nur deren Problem von den Händlern, das ist unser aller Problem.
Ja, das hast du gut zusammengefasst, unser aller Problem. Und in dem Zusammenhang, das ist ja auch schon ein längerer Prozess, was sind so deine Maßnahmen, die du ergriffen hast, um vorzubeugen, um präventiv vielleicht gar nicht den Diebstahl zuzulassen?
Also wir hatten gerade in meinen beiden innerstädtischen Märkten, aber auch der eher am Stadtrand ist, die letzten Jahre steigende schlechte Inventuren, wo wir sehr genau ja heute abgrenzen und schon vorher rausrechnen, wo fällt das Glas Honig runter, wo haben wir einen Buchungsfehler. Das grenzen wir alles ab, also wissen wir, Inventurdifferenz ist zum sehr, sehr, sehr großen Teil Diebstahl. Und das ist die letzten Jahre wirklich extrem gewachsen. Das ist so stark gewachsen, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, also sie klauen uns ja hier also mehrere, also viele Kleinwagen im Jahr über 3 Märkte. Das sind Summen, kannst du kaum erzählen, aber irgendwie müssen 4 Milliarden ja auch zusammenkommen. Da haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie alles gleichzeitig machen und haben damals schon geschmunzelt, naja, machst du alles gleichzeitig, weiß danach nie, was am meisten gewirkt hat. Aber wir hatten emotional keine Zeit, jetzt zu sagen, wir machen das empirisch versiert und machen es nacheinander. Und wir haben vieles getan. Und ich glaube, was wichtig ist, ist die Mitarbeiter auch sensibilisieren, dass sie aufmerksam sind, dass auch ein Stück von dem geklaut wird, was ihr Einkommen sichert. weil die Kunden geben uns all ihr Geld und alles, was davon weggenommen wird, schadet auch jedem Mitarbeiter von mir. Deshalb sollte sich um Gottes Willen nicht beim Überfall dazwischen werfen und ne, also lasst die Leute mit dem Geld verschwinden und so. Aber aufmerksam, wenn Leute da irgendwie in der Ecke stehen, was komisch machen, mal ansprechen und einfach aufmerksam sein, weil hey, da klauen Menschen was, was uns allen wehtut. Und das haben wir verstärkt. Gleichwohl auch präventiv gesagt, bitte niemals Waffen, Gewalt, lasst alles stehen und liegen, lasst die wegrennen, nicht hinterher. Das sind wir ganz klar, aber ansprechen bei Diebstahl. Ich bin mir sicher, das war ein Teil des Ganzen. Das merken wir auch, weil die Aufklärungsquote bei uns, aber es für unser Phänomen so ein bisschen gestiegen ist, weil die Kollegen und Kolleginnen verstanden haben, ach, wir müssen alle mithelfen. Dann haben wir an den Kassen mehr Kameras, einfach sichtbar. Das habe ich in anderen Läden auch gesehen und es scheint mir auch die wirkungsvollste Abschreckung zu sein. Ich habe in allen Läden natürlich DSGVO-konformen Kameraanlagen, aber insbesondere im Kassenbereich nochmal verstärkt, auch richtig sichtbar. Hey, du bist hier an der SCO-Kasse zum Beispiel, hier ist eine Kamera. Wir schauen drauf. Und gerade deswegen, aber auch insgesamt, sage ich, die können halt einfach überall klauen. Und das tun sie auch. Gelegenheiten im Stillen, im Dunklen gibt es im ganzen Markt. Dieses Thema, was so in der Presse im letzten Jahr hochkam, naja, das sind ja auch alles diese Self-Checkout-Kassen, die sind ja daran schuld. Das kann ich in Zahlen gegenbeweisen, auch im täglichen Erleben gegenbeweisen. Die klauen wie die Raben, also die klauen jedenfalls. Und das tun sie im ganzen Laden und nicht vorne an der Kasse. So, und als letztes natürlich Kamera, aber auch Checkout und eigene noch mal ein bisschen verändert. Wir haben in meinen Märkten immer sehr offen gearbeitet. Mittlerweile haben wir angefangen, auch wieder ein Portamat einzubauen, das so ein bisschen eine klare Aus- und Eingang zu strukturieren, um es nicht ganz so einfach zu machen.
Frage für unsere Zuhörer: Ein Portamat, was ist das?
Ah ja, na, das ist die Eingangstür sozusagen in Supermärkte, diese klassischen, entweder in Grau oder in Edelstahl, die Tore, die aufgehen, wenn ich quasi reinkomme, aber bei diesem Weg nicht mehr rauskomme, sondern muss dann über die Kassenzone laufen.
Okay, oder beim Self-Checkout mit dem Strichcode, Barcode, den ich dann für den Ausgang benötige.
Genau, auch das haben wir in einem Markt. Da haben wir gesagt, das machen wir jetzt mal nur in einem und testen das. Das haben wir in einem Markt auch im vergangenen Jahr gemacht und wie gesagt, wenn du viel gleichzeitig tust, ist immer schwer zu wissen, was hat jetzt welche Implikationen. Aber wir werden es in allen Märkten nachrüsten.
Ja, du hast ja gesagt, die Gelegenheiten sind in der stillen, dunklen Ecke des Marktes und eben nicht an der Kasse, ne?
Ja, das ist, und das habe ich im letzten Jahr so häufig auch mit Pressevertretern so, ach Mensch, Herr Fromm, da ist doch irgendwie, ist man ja selber schuld. Ne? Wenn man SCO-Kassen einbaut, sie wollen die Mitarbeiter alle kündigen und sie machen ja Safe-Checkout-Kassen. So, was? Mensch, ich freue mich über jeden, der kommt. Es ist schwer, Fachkräfte, Mitarbeiter zu finden. Für mein Unternehmen kann ich schriftlich erklären und auch mündlich im Podcast sagen, ich musste keine Kassiererin, kein Kassierer gehen, nur weil wir mit Safe-Checkout begonnen haben. Die waren einfach froh, dass wir unsere Kunden abkassieren können, weil wir teilweise ja einfach schwer Personal finden. Und dann das Argument, diese Gelegenheit macht Diebe. In Unkenntnis verstehe ich erstmal die Idee. Naja, wer sich selbst abkassiert, kann einfacher klauen. Das ist im Grunde richtig. In der Theorie, in der Praxis sehen wir zum einen Fehlscannen, wo derjenige gar nicht klauen möchte. Er scannt den Joghurt vielleicht einmal zu viel, kommt auch vor, oder einmal zu wenig. Und das sehen wir, ich jedenfalls, also in meinen Märkten gut sehen können, in den Märkten, wo ich noch kein Self-Checkout hatte. Da waren sozusagen die Mentordifferenzen ganz klassisch verteilt, also eine Riesenspitze bei Drogerie, eine Riesenspitze bei Kaffee, eine Riesenspitze bei Alkohol und Spirituosen. Und die Märkte, die SCO-Kassen haben, da sehe ich in der Breite der Sortimente überall so kleine Inventurdifferenzen, weil die Kunden sich halt bei allem verscannen. So, und wenn man das dann wieder in Wert setzt, dann kann man das alles zusammenrechnen und sagt, das ist ein bisschen doof, aber das ist nicht das wirtschaftliche Problem. Das Problem sind diese großen Ausschläge in den bekannten Diebstahlwarengruppen und da klaut doch niemand 30 Mal Kaffee an der Kasse. Also die packt dann eine Reisetasche und rennt raus oder geht schnell einen Schritt raus. Und das sind auch alle, die wir erwischen, sind im ganzen Markt, in der dunklen Ecke sozusagen oder direkt vorm Regal, aber nicht an der Kasse. Und wir können auch gerne mal auf die Zahlen schauen. weil der Blick in Fakten hilft ja immer. Über 700.000 Kassensysteme habt ihr, glaube ich, auch veröffentlicht. Und dann hat man da nicht mal 40.000 SCO-Kassen. Also ich runde jetzt mal irgendwie kaufmännisch 5%. Wenn man das auf die Läden, also in wie viele Läden gibt es überhaupt SCO-Kassen, liegen wir bei irgendwie 3,5 oder 3, noch was Prozent. Also auch wenn an SCO-Kassen doppelt so viel geklaut würde, der Impact ist doch super gering. Aber ich hatte ja auch 2 Jahre lang Märkte mit und ohne. Und es ist in allen gleich gestiegen in Berlin. Also von daher, SCO wird gerne genutzt, als daran liegt es, ist nicht so.
Deiner Meinung nach nicht. Du hast gesagt, dass du die Mitarbeitenden, ja, du dir wünschst oder sie sehr wahrscheinlich auch schulst, dahingehend so eine Awareness zu haben, so eine Wachsamkeit, eben nicht einzugreifen, aber einfach mit offenen Augen. Gibt es da auch Schulungen für? Weil das kostet ja auch Mut, ne? Zu gucken und auch nur kritisch zu gucken, kostet ja auch irgendwie ja ein Standing.
Ja, also wir haben dafür, also wir haben ganz viele Schulungen, die bei uns in der Genossenschaft angeboten werden für ganz viel wichtige und tolle Sachen. In dem Fall haben wir wirklich mal auch selber Hand angelegt und haben eine kleine PowerPoint gemacht mit so 4 Folien, die man am Rechner sich angucken kann, die man auch ausgeteilt bekommt. Du kannst dir vorstellen, unsere Mitarbeitenden haben so viel an Bürokratie zu erledigen, Temperaturprotokolle, dies machen, das machen, abrechnen. Da kommt die nächste Schulung auch besonders gelegen. Das war am besten einfach im persönlichen Gespräch, mal im Pausenraum, auf der Weihnachtsfeier. Hey Leute, darf ich euch, bevor wir feiern, nochmal ein Thema? Und ich glaube, so kann man Mitarbeitende am besten erreichen. Und ich will auch nicht behaupten, dass alle meiner Kolleginnen und Kollegen jetzt da super erpicht jeden Tag drauf achten. Ich glaube, in der Mehrheit oder einer wirklich guten Anzahl meiner Mitarbeitenden hat das schon bewirkt, dass man da einfach mal drauf achtet. Mensch, Chef, ich gehe da jetzt, ich guck mal und der sieht komisch aus und das kriege ich mit. Früher, ja, wir haben noch einen Security, der kümmert sich und jetzt rennen die ab und zu ins Kassenbüro. Boah, guck mal da beim Kaffee, der sieht komisch aus, die sieht komisch aus, was auch immer. Der hat, glaube ich, um die Tasche gesteckt. Also sicherlich nicht jede und jeder, aber ich glaube, durch diese Gespräche, durch das Klarmachen, hey Leute, wenn wir beklaut werden, das ist für mich nicht gut, ist auch für euch nicht gut.
Ja. Da sind wir ja schon bei den Mitarbeitenden. Fachkräftemangel im Handel. Nicht nur, es ist generell ein Thema, aber natürlich im Handel. Deswegen, die Ladenöffnungszeiten sind sportlich, die Einsatzzeiten, es gibt viel bei euch zu verräumen. Sehr wahrscheinlich den ganzen Tag über gibt es Nachholbedarf, die gestiegenen Kundenbedürfnisse und Erwartungen. Wie füllst du ein Team? Wie findest du neue Kolleginnen? Wie machst du das? Und wie gelingt es vielleicht auch da untereinander miteinander zu sprechen und neue Kolleginnen zu finden?
Hätte ich den Stein der Weisen oder irgendwas gefunden, würde ich es dir A nicht verraten, weil bräuchte ich ja für mich selber. Wäre aber natürlich jetzt schön für die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich glaube, ich koche das gleiche Wasser, was alle kochen. Und man muss sich, glaube ich, ein paar Dinge eingestehen. Und da gehört erstmal Selbstreflexion dazu. Wie bin ich als Chef? Wie wirke ich auf meine Leute? Wie ehrlich komme ich rüber? Wie verbindlich? Und ich glaube, wir tun alle als Führungskräfte, als Marktleiter, Inhaber gut daran, uns selbst zu reflektieren. Ich glaube, es gehört heute einfach dazu. Der typische Chef, Chefin vor gefühlten 30 Jahren, der brüllend durch den Markt rennt und die Mitarbeiter faltet, kann ich mir heute schwer vorstellen, dass man da noch arbeiten möchte. Und deswegen, du musst aber verbindlich und du musst auch mal streng und es muss Regeln geben. Also wir sind ein Unternehmen, es muss funktionieren. Aber man kann ja viel darauf einwirken. Man muss man selber sein, man kann sich nicht verstellen, aber sich reflektieren, wo bin ich fair, wo komme ich vielleicht ungerecht rüber. Wenn man das im Griff hat, und ich hoffe, das im Griff zu haben, und das gilt auch für alle meine Führungskräfte, meine Marktleiterinnen und Marktleiter, meine Frau macht in der Firma genauso mit, für uns alle gilt, wir müssen es gut können. Das ist, glaube ich, ein Teil der Wahrheit. Mhm. Was ja nicht heißt, dass man perfekt ist, aber dass man wenigstens sich gegenseitig auch mal wahrnimmt und dass bei uns die Kultur herrscht, dass mir auch ein Marktleiter sagen kann, du Björn, boah, das hätte ich jemand anders gemacht. Ohne Angst haben zu müssen, ich bin sein Chef, bin der Inhaber, ich bin gleich böse. Und
das muss ich mir nicht sagen lassen.
Genau, so war ich, ey, krass. Also ne, nicht vor Mitarbeitern, nicht vor Kunden, aber lass mal einen Kaffee trinken gehen oder so. Und die Kultur, die probiere ich immer zu pflegen. Ich hoffe, es gelingt mir. In meiner Wahrnehmung gelingt es mir ganz gut. Und das ist, glaube ich, das färbt ab im Team. Mhm. So, und dann gilt heute eben, die Dinge gut zu erklären. Also ich bin jetzt gerade deine Frage, wie finden wir Mitarbeiter? Da haben wir, glaube ich, insgesamt die klassischen Wege. Anzeigen, sowohl auf der Webseite, Social Media, aber auch Zeitungen. Und ein Tool, was total tot geglaubt ist. Aber wer liest denn Zeitungen? So die klassischen Zeitungsanzeigen, Stellengesuche, Stellenangebote. Das liest vielleicht nicht unbedingt der oder die 20-jährige Gen Z-Mitarbeiterin von morgen, aber vielleicht die Fachverkäuferin, Verkäufer, Marktleiter, der noch Zeitungen kennt und vielleicht doch mal eine Zeitung liest. Und wir, muss ich sagen, haben sehr gute Mitarbeiterinnen gewonnen, eher eben jetzt nicht Gen Z, sondern älter, über Zeitungsanzeigen. Das wäre vielleicht so der kleine Tipp hier, den ich heute aussende als Glaskugel oder als Stein der Weisen. Wir nutzen Zeitungen noch. So, aber wenn du die erstmal hast, und ich glaube, da kämpfen wir alle, wir kochen das gleiche Wasser, dann, und das wollte ich eigentlich sagen, kann man Unterschiede machen, wie man Leute behält. Und da ist es eben wirklich dieser Ton in der Firma, das Umgehen. Und gerade die Generation Z, glaube ich, darf man beschreibend sagen, die suchen Purpose. Die suchen irgendwie, ich will das hier nicht aufräumen. Warum soll ich das jetzt hier wegräumen? Ich bin doch Verkäuferin. So, und das kann man total kritisieren und sagen, die wollen alle nicht mehr arbeiten. Das stimmt nicht. Die wollen aber eher, also jetzt als Schubladendenken mal, die wollen aber eher wissen, warum und wieso und wie mache ich's. Und das, da braucht man nicht kritisieren, damit muss man umgehen. Und wenn man damit umgeht, und im Übrigen auch Menschen außerhalb der Gen Z finden auch toll, einen Purpose zu haben und zu wissen, warum sie was tun müssen. Insofern ist auch das Teil unserer Kultur, dass wir uns erklären. Es hat auch mal Grenzen, aber wenn ich als Chef sage, pass auf, Sabrina, du bist ab morgen, du bist in der Kasse und ich sage dir nicht warum, dann kann ich das tun. Ich bin der Chef, aber das kommt bei Sabrina vielleicht nicht gut an. Und wenn ich sage, Mensch, Sabrina, guck mal, das kannst du echt gut, ist nicht deine Stärke und wir haben auch gerade da Personalmangel und wollen wir das nicht machen? Ganz andere Grundlage. Und wie gesagt, wir haben einen harten Alltag, das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Alle Kollegen, die jetzt hier zuhören, werden sagen, ja, ja, das schafft der Björn, das auch im Alltag, genauso liebevoll. Nee, es geht halt nicht immer. Aber sich zu reflektieren und das ist die Grundhaltung, genau. Und das ist vielleicht der Unterschied und das, warum wir es ganz gut schaffen. Mein erster Markt, 15. November 2012 eröffnet. Und man hat ja in der Personalführung so Personalnummern. Ne? Und die begann ja mal mit 00001 bei mir. Und ich habe noch Mitarbeiter 0001, 0002 und 0005.
Die immer noch dabei sind.
Genau. Und das zeigt, glaube ich, manchmal gehen auch Menschen, Dinge entwickeln sich, aber ich glaube, die Kultur, das ist heute wichtig.
Das transportierst du absolut, auch die Offenheit und dass es möglich ist, mit dir zu reden. Ich finde, das kommt rüber. Unser dritter Block, den wir so ein bisschen anschauen möchten, so diese Schere der Erwartungshaltung, auch bei uns auf der anderen Seite, zwischen dem, was wir uns wünschen, was wir konsumieren und kaufen möchten, zwischen dem, was geliefert wird und was irgendwo alles natürlich zusammenhängt. Und da hast du so ein bisschen gesagt, wir sind ja auch in einem Dilemma drin. Wir wünschen uns Bio, wollen aber nicht so viel bezahlen, sind aber enttäuscht, dass das nicht so schön aussieht. Ja, also du hast gesagt, du hast von den krummen Dingern gesprochen, die irgendwo gefordert werden, aber die dann doch keiner will.
Jetzt müssen wir für Zuschauer oder Zuhörer nochmal die krummen Dinger kurz erklären. Damit sind vielleicht Gurken und Möhren und so weiter gemeint. Also ja, und das sehe ich in einem politischen Alltag, auch in meinen Verbandsfunktionen und natürlich merkt man es im Markt auch. Und es ist ja erstmal auch völlig okay. Jeder Konsument möchte die beste Leistung für den geringsten Preis. Und ich glaube, wir Deutschen sind im europäischen Vergleich auch irgendwie so ein bisschen am meisten so erzogen. In Corona, wirst du noch kennen, hieß es ja bei uns, war Toilettenpapier leer, in Frankreich der Rotwein. Also ich kann sagen, ganz so war es jetzt auch nicht. Aber dass wir doch sehr preissensibel sind in Deutschland, Konsumenten allgemein, ist in Ordnung. Damit gehen wir alle um und machen die besten Angebote. Aber du kannst halt nicht immer beides haben. Du kannst nicht sagen, der Lebensmittelhändler soll nur noch Bio anbieten und nur noch Haltungsformen, also 5 oder 4 bei allen Tieren. Und das Fleisch muss aber trotzdem im Angebot gehacktes 2,22 kosten. So, und egal, was du als Händler tust, und das ist das Spannende, das Herausfordernde, aber auch das, woran glatt, jetzt wäre ich empathisch, aber Deutschland krankt, ist, dass natürlich wir so zerrissen sind. Es gibt denn die einen, die sagen, ja genau, nur noch Bio ist alles, genauso muss es sein, wir haben höchste Standards, Tierwohl ist sehr wichtig. Das finde ich alles richtig und gut. Aber das muss ich auch meinem Kunden, meiner Kundin erklären, mit einem sehr kleinen Geldbeutel, jetzt machen wir es hier, drei Kinder, alleinerziehend, Mann oder Frau, egal, Mensch, Herr Fromm, wie soll ich mir das leisten? So, und dazwischen müssen wir halt für alle Menschen was bieten. Günstige, bezahlbare Lebensmittel und den höchsten Anforderungen gerecht werden. Dann wissen wir auch, dass in Umfragen Menschen dazu tendieren, gerne das eine zu sagen, in der Realität, wenn es dann ganz konkret selber betrifft, dann handelt man anders. Ich finde immer das Erschreckendste, aber damit muss man sich beschäftigen, bei der Fridays for Future Demo, völlig richtiges Thema und danach liegen die Plastikflaschen auf dem Boden. Mag jetzt ein bisschen, das geht auch bei der anderen Demo, aber ich glaube, wir fordern die richtigen Dinge in der Gesellschaft, das ist alles richtig, aber wir müssen es dann auch so verhalten. Mhm. Und diese Schere, die ist groß und wir als Händler haben das Problem, wir können mal der einen Seite in Anführungsstrichen besser zuhören und sagen, wir haben euch verstanden, wir machen jetzt wieder günstigere, mehr Angebote und dann kommt die andere Seite und sagt, seid ihr verrückt? Und das haben wir auch ständig, erinnere dich, vor Weihnachten medial die Butterpreise. Und da gab es viel zu viel Rohmilch in Deutschland. Wissen natürlich die wenigsten Zuhörer sicherlich, weil sie so tief jetzt nicht in den Rohmilchthemen sind. Aber es gab viel Rohmilch auf dem Markt. Und in der Folge, es ist nun mal ein Markt, fallen die Preise für Milch und Butter insbesondere. So, und was ist passiert? Konsumenten freuen sich. Landwirtschaft sagt, Mensch, ihr verholzt unsere Erzeugnisse. Wertschätzung geht verloren. Es wird immer billiger. Naja, es ist zu viel Ware da. Und da kann man Stunden drüber reden und man kann immer kleine Punkte finden, wo man dies und hätte das. Aber wir als Handel sind immer dazwischen. Alle hauen rauf und damit kommen wir ganz gut klar. Ich möchte nur sagen, hey Leute, lasst uns an Lösungen arbeiten, lasst uns akzeptieren, dass es immer beides braucht. Es braucht das Günstige und es braucht die hohen Standards, sonst kriegen wir Deutschland nicht zusammengehalten.
Nachvollziehbar. Wenn du den Verbraucherinnen irgendwie sowas sagen würdest, gibt es einen Appell an die Kundinnen draußen, aber auch Landwirtschaftsbetriebe und Politik. Mehr Verständnis füreinander?
Ja, der Ruf, bitte versteht uns alle, den kannst du dir schenken. Das ist Quatsch. Ich glaube, was wirklich helfen würde, wenn Diskussionen versachlicht und faktenbasiert ablaufen, weil immer dann Gift in Debatten kommt, das kennen wir in der Politik, das kennen wir im Freundeskreis, kennen wir im Betrieb. Wenn dann so diese Posaune, das ist passiert und so ist es und du denkst nur da, nee, das stimmt so nicht, ist einfach gelogen. Aber hat gerade irgendwen, kam irgendwo gut an und jemand emotional und du hast die Leute mitgenommen. Das gerade von Politik, gerade von sogenannten Stakeholdern, also von Landwirtschaftsverbänden bis zur Verbraucherzentrale, von allen wünsche ich mir noch mehr. Ich behaupte gar nicht, dass es es nicht gäbe, noch mehr Fakten und gemeinsames Draufschauen. Und manchmal hast du auch Fakten und du kannst verschiedene Brillen aufsetzen und keinem kann man vorwerfen, es böse zu meinen. Das muss man dann aushandeln und diskutieren. Aber wenigstens mal sozusagen die gleichen Grundlagen zu nehmen. Und dem Verbraucher das zu wünschen und zu bitten, glaube ich, ist Quatsch und auch nicht in Ordnung. Verbraucher sind, wie sie sind und ist gut so. Und die sollen auch kritisch sein. Wo man Verbraucher sozusagen aufstachelt gegen uns. Ich erinnere jetzt im Frühjahr, Grüne Woche, gab es diesen Deutschlandkorb. Ne? Händler müssen noch billiger Grundnahrungsmittel anbieten. Wo ich dann so denke, Mensch, Freunde, das machen wir jeden Tag. Jede Woche ist alles möglich in der Werbung. Wir haben sehr günstige Artikel im Preiseinstieg. Die sind zwischen allen großen Händlerinnen und Händlern und Filialbetrieben, zwischen allen Supermarkt und Discount im Wettbewerb. Jeden Tag. Was soll denn da noch günstiger gehen? Mein Spruch ist immer, da sucht man den Euro, den wir Händler uns einstecken, bei Artikeln, die nur 30 Cent kosten. Und das wünsche ich mir. Faktenbasiert, ehrlich diskutieren und dann auch sagen, was ist und was geht und nicht Dinge fordern, die nicht funktionieren.
Ist das dann jetzt hier so ein Aufruf und du gründest eine neue Community und ihr tauscht euch aus oder habt ihr diese Plattform für den Dialog?
Ja, die gibt es. Und die gibt es auch sehr gut, auch zwischen Landwirtschaft und Handel. Es gibt die auch, denke ich, immer besser, auch zwischen anderen Stakeholdergruppen. Weil das ist, glaube ich, was die es noch nicht gelernt haben, lernen müssen. Also wir sind so diversifiziert und das fanden wir alle immer ganz toll. Das ist auch irgendwie schön. Aber wenn jeder an seinem eigenen Interesse zu 100% festhält, dann werden wir in der Gesellschaft, im Unternehmen, wo auch immer, zu ganz gespaltenen Gruppen und kommen nie zu gemeinsamen Stärken. Aber wir haben diese Austauschplattform und wir müssen da, denke ich, noch besser lernen, aufeinander zu hören. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Und ich denke eigentlich, gerade an Politik heißt es auch, hey, es ist so gespalten und schwierig, wenn es dann Themen gibt, wo sich die Landwirtschaft, der Handel und Verbraucherschutz einig sind, dann hört bitte auch auf uns.
Das ist ein schönes Abschlusswort. Meine letzte Frage, hast du denn noch irgendwelche Ideen für die nächste Zeit für dich, für Märkte, Träume, die du umsetzen möchtest, um noch mehr Freude zu haben beim Lebensmittelverkauf?
Jetzt erwischst du mich ganz kalt. Jetzt habe ich kurz über meinen Sommerurlaub nachgedacht, den ich gerade gebucht habe. Keine Flugreise, ich bleibe in Deutschland.
Auch schön.
In dem Unternehmen ist, schaffen wir es hoffentlich weiterhin, die vielen steigenden Kosten auch irgendwie zu verarbeiten. Und das ist so die letzten Jahre, Stromkosten explodiert. Meine Verträge waren genau zu Ende, als der Krieg quasi ausbrach oder als er startete. Strompreise gingen nach oben, Löhne gehen nach oben, ist auch klar, aber alles verständlich. Das müssen wir irgendwie verarbeiten können. Das wird zunehmend hart. Ich glaube, die nächsten Jahre werden auch für Lebensmittelhandel nicht einfacher. Und das mit Freude zu gestalten, mit tollen Kollegen und jeden Tag wieder zur Arbeit gehen zu dürfen. Eigentlich, wenn man gesund ist, sollte man da am glücklichsten sein.
Würde ich sagen, kommentiere ich gar nicht mehr. Ist doch eine runde Sache und auch einfach menschlich. So bist du mir in dem ganzen Gespräch rübergekommen. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, Berlin ist ja nicht ums Eck, aber ich würde auch bei dir anfangen. Und ich glaube, wir würden den Laden auch wuppen. Und das wünsche ich mir, dass vielleicht der eine oder andere das hört, aber dass du eben über deine Plattform, über die Medien neue Kolleginnen findest und die, die so zufrieden sind, ja, auch die beste Werbung sind, ne, für neue.
Ich danke dir. Spaß gemacht, Anja. Und wenn du in Berlin bist, komm gerne vorbei. Ein passendes Edeka Fromm Shirt haben wir immer.
Ich komme garantiert. Ich bin öfters mal in Berlin. Vielen Dank. Dir alles, alles Gute, vor allem für die nächste Zeit. Und wir bleiben bestimmt im Austausch und gucken mal, wie sich denn die Zahlen so im nächsten Jahr entwickeln. Alles Gute nach Berlin.
Danke dir.
Das war auf jeden Fall ein interessanter Blick hinter die Kulissen. Björn, für deine Offenheit, vielen Dank. Es hat mich auch erschrocken zu hören, wie massiv das Thema Ladendiebstahl geworden ist. Auch wenn ich die Zahlen meines Kollegen Frank Horst gut kenne, die ja bald wieder aktualisiert werden, so denke ich, dass ihr in Berlin ein gutes Klima habt, um dem entgegenzugehen. Und ich freue mich, dass du uns die Details gezeigt hast. Ich wünsche euch draußen alles Gute. Danke fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked gerne, kommentiert oder empfehlt uns weiter. Ich sage alles Gute, bis dahin, auch Anja.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.